Business.
Hallo, heute geht's mal, naja, ich habe es manchmal schon angesprochen, ein bisschen um Krimis. Also ich persönlich, ja, ich komme ja mit Krimis eigentlich irgendwie nicht so ganz klar. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Schema mir zu einfach oder zu billig oder ich weiß nicht genau, vielleicht brauche ich doch mal den technischen Ansatz, aber das Äquivalent quasi zu einem Krimi sind, das ist vielleicht etwas makaber, aber meine Krimis sind eigentlich auch makaber, sind tatsächlich Flugzeugabstürze oder vielleicht auch ein paar andere Katastrophen. Ja, warum ist das jetzt so? Also ich meine, Krimi ist was komplett Ausgedachtes, außer es sind irgendwelche echten Kriminalfälle. Auch das ist ja durchaus populär zum Teil. Aber Flugzeugabstürze, also so wie ich sie meine, sind normalerweise echte Vorfälle. Gemeinsam ist dem Ganzen jetzt, dass man oft nicht mehr so direkt trivial rausfinden kann, was eigentlich passiert ist. Also bei einem Flugzeug, was abgestürzt ist, wo vielleicht niemand überlebt hat oder wo vielleicht zumindest die Piloten nicht überlebt haben oder wo, tja, vielleicht auch alle überlebt haben, aber man trotzdem nicht so genau weiß, was ist eigentlich verdammt nochmal passiert. Weil auf die Aussage der Piloten allein will man sich vielleicht auch gar nicht verlassen. Die könnten ja Teilschuld haben an der ganzen Sache oder die wissen es selber nicht so genau. Wie dem auch sei, man hat eine große Unsicherheit sozusagen, was da eigentlich passiert ist. Und das ist ja die Konstellation von einem guten Krimi auch, dass, da ist halt irgendwo eine Leiche quasi, die kann man auch nicht mehr fragen, was los ist, also muss man das irgendwie rausfinden. Gibt natürlich auch andere Fälle, wo man sagt, das geht gar nicht direkt mit einem Toten los, wobei, ich weiß nicht, so gefühlt 80-90% der Krimis machen das eigentlich, oder? Was nicht so realistisch ist, das irgendwie, es lässt dann so erscheinen, irgendwie, als ob irgendwie alle Nase lang irgendwie eine Leiche irgendwo gefunden wird. Ja, ich müsste mal genau die Statistik angucken, aber ich wage mal zu behaupten, dass das Narrativ hier stark verzerrt. Und natürlich auch diese ganzen Flugzeugabsturzgeschichten, die aufbereitet werden, verzerren das Ganze stark, weil man überhaupt nicht im Blick hat, wie wahnsinnig viele Flugbewegungen es jeden Tag gibt. Wer das mal sehen will, ist ganz interessant. Es gibt was, das nennt sich Flightradar 24. Das gibt es als Webseite, kann man aber auch als App benutzen und da gibt es immer eine Freeware-Lösung, wo man schon relativ viel sehen kann und wenn man es dann aber ganz genau haben will und noch mehr Daten und ja mehr Management-Funktionen, dann gibt es natürlich auch irgendwelche Pay-Varianten. Ja, da sieht man halt, also das, also global gesehen ist quasi alles voller Flugzeuge, was da ständig hin und her fliegt und daran gemessen passieren relativ selten irgendwelche Dinge. Also das ist ja Verschwinden quasi. Das ist wirklich beeindruckend. Und ein Grund dafür ist eben halt auch, dass solche Flugzeugabstürze immer sehr akribisch untersucht werden. Da wird wirklich danach geforscht, was war die Ursache genau, was gibt es für Indizien, was gibt es für Konsequenzen, die man daraus ziehen muss, was ist zu verbessern, wo waren irgendwelche Schwachstellen im Konzept. Ja, das wird sehr genau aufgearbeitet normalerweise und das ähnelt ja wiederum einem Mord auch, weil beim Mord, ja, aufgrund der Schwere der Tat, steckt man da auch sehr viel Energie und Zeit rein, um Sachen herauszufinden und aufzuklären, selbst wenn das besonders schwierig sein sollte, ja. Das ist jetzt vielleicht bei einem kleinen, Taschendiebstahl, sage ich jetzt mal, der wird vielleicht, da werden die Ermittlungen schneller eingestellt als eben bei einem Mord. Und genauso ist das bei Flugzeugabstürzen. Bei beiden Erzählungen, wie gesagt, und das muss einem immer bewusst sein, verzerrt die Darstellung halt stark das tatsächliche Auftreten oder die, ja, wie so Dinge auftreten und wie oft sie auftreten. Und ich habe eine Zeit lang sehr viele von diesen Folgen hintereinander geguckt, weil sich so ergeben hatte und bin dann mal selber geflogen. Und das war jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie direkt Angst hatte oder sowas, aber ich habe quasi schon den Notfall erwartet. Also ich war regelrecht, naja, ich möchte nicht sagen enttäuscht, aber so ein bisschen desorientiert, wie das Flugzeug ganz normal, ja, wieder gelandet ist dann. Und ich mir dachte, ja, aber wo war jetzt da? Also da muss doch irgendwas Interessantes passieren quasi während dem Flug, weil ich einfach so viele Fälle gesehen hatte, wo eben was Interessantes passiert. Muss nicht gleich immer ein Absturz sein, aber dass ich irgendwie bei mir im Kopf halt so dieses Bild gefestigt hat, da würde halt immer irgendwie was passieren. Und das stimmt halt nicht. Das stimmt nicht. Und auch in einem kleinen Ort wie, weiß ich, Bad Tölz, wo es dann irgendwie die Bullen von Tölz gibt, die dauernd irgendwie eine Leiche finden. Ja, das ist in Tölz halt auch in echt nicht so. Ja, klar kommt das mal vor, genauso wie mal ein Flugzeugabsturz. Das Interessante ist jetzt aber, diese ganzen Sachen mal aufzudröseln einfach. Also dieses akribische, wirklich Suchen nach Details und Sachen. Und das ist dann eigentlich wie so ein Rätsel. Also es gibt ja auch wirklich so Rätsel-Krimi-Veranstaltungen, wo dann die Zuschauer selber miträtseln dürfen. Also ich glaube, für irgendwelche Flugzeugabsturzgeschichten habe ich das noch nicht gesehen, weil das vielleicht auch technisch ein bisschen anspruchsvoller ist, was man da als Wissen irgendwie mitbringen müsste oder dass man sich da rein vertiefen müsste. Ging aber genauso, dass man sagt, pass mal auf, wir haben ja einen besonderen Fall, den müssen wir jetzt rauskriegen. Ähnelt wiederum halt oft dem, was man so als Escape Room auch kennt. Also habt ihr sicherlich schon mal gehört, also irgendwelche Räume, in denen quasi irgendwelche Rätsel versteckt sind, die natürlich konstruiert sind in dem Fall. Also bei Escape Rooms ist es immer besonders auffällig, dass man merkt, okay, da ist was reinkonstruiert, ich muss nach was reinkonstruierten suchen. Bei echten Fällen, also Thema Flugzeugabsturz, ist es eben halt nicht reinkonstruiert. Und da ist es weitaus schwieriger, irgendwas zu finden. Und da tappt man länger im Dunkeln und ja, hat vielleicht verschiedene Theorien, die dann zu bestätigen sind oder auch nicht. Und das ist halt zum Anschauen zumindest sehr interessant, also wenn das einigermaßen gut aufbereitet ist. Und eine von diesen Aufbereitungen, die ich eben ganz gern geguckt habe, ist eine Serie, die nennt sich Mayday Alarm im Cockpit. Ich glaube, es gibt, entweder gibt es verschiedene Serien oder der Titel hat sich insbesondere im Deutschen ab und zu geändert. Da gibt es wahnsinnig viele Folgen auch auf YouTube. Also das heißt, da habe ich das zum Großteil gesehen. Es läuft zum Teil aber auch im Fernsehen. Da ist so ziemlich jeder Flugzeugvorfall inzwischen irgendwie beackert. Also aus den 50ern und 60ern und 70ern und 80ern und alles, was man so gefunden hat, inklusive irgendwelche halt nahezu Katastrophe und sonst was. Ich meine, so eine Serie muss halt irgendwie gefüllt werden und irgendwann ist halt alles abgegrast, weil so oft stürzen Flugzeuge eben zum Glück nicht ab. Aber ihr habt ja einiges zum Angucken, falls ihr mal reingucken wollt. Und es gibt daneben aber auch neuere Umsetzungen, die spezifisch halt YouTube-Kanäle sind, wo Leute was besprechen. Also es gibt ja wahnsinnig viele YouTube-Kanäle, wo Menschen sich mit bestimmten Themen befassen und das relativ gut aufarbeiten. Also die im Prinzip eigentlich so ähnlich funktionieren wie ein Podcast. Entsprechend habe ich ja auch überlegt, quasi diesen Podcast dann als Video gleich aufzunehmen und dann irgendwo reinzustellen. Er ist nicht ganz so produziert, dass es quasi als Video gut funktioniert. Aber es gibt solche Kanäle und also zwei kenne ich jetzt besonders, wobei die zum Teil mit weiteren dann kooperieren. Also man kommt dann zum Teil da in so ein größeres Netzwerk an Leuten, die da Sachen besprechen, dann auch mit der Zeit rein. Der eine nennt sich Mentor Pilot, also der Mentor quasi, der Mentorenpilot. Da gibt es eine Abspaltung davon, das ist dann Mentor Now. Also während diese Mentor-Pilot-Folgen oft sehr langwierig und akribisch vorbereitet und recherchiert sind und so weiter und auch mit einem Team produziert und so weiter, sind diese Mentor Now-Geschichten nicht ganz so aufwendig produziert und sind eher zeitnähere Reaktionen, sage ich jetzt mal, auf irgendwelche aktuellen Ereignisse. Also wenn es wirklich irgendwo einen Absturz gab oder einen neuen Bericht zu irgendwas oder sowas, dann wird relativ schnell über diesen Mentor Now eben reagiert. Aber eigentlich ist der Anspruch schon, dass man keine so Halbwahrheiten oder Gerüchte oder sowas da irgendwie in die Welt setzt, sondern das schon möglichst akribisch auf Basis von fundierten Abschlussberichten und Fakten und so weiter macht. Das hat aber auch gut aufbereitet. Also so, dass man wirklich sagt, man versteht wirklich, was Schritt für Schritt dort falsch gelaufen ist. Man bekommt die Hintergrundinformationen erstmal, dass man sagt, was waren da alles wichtige Aspekte? Wie funktioniert denn so ein Flugzeug eigentlich auch oder auch das alles drumherum? Ein Kanal, der das ein bisschen weniger intensiv macht, glaube ich einfach, weil da auch kein Team oder kein so großes Team dahinter steckt. Eventuell macht das aber wirklich allein, ist 7-4 Crew. Das ist eben ein, also der hat lange Zeit irgendwie, ich glaube nur Transporter, also 747 Transportflugzeuge geflogen und zum Teil aber jetzt auch mit Passagieren oder sowas. Er erklärt das irgendwo zum Teil auch. Und der, naja, erklärt zum Teil halt auch wirklich was zu diesen Hintergründen, erklärt auch in einer Folge irgendwie, welche Jokes man so im Flugzeug irgendwie macht. Beispiel, wenn Leute noch sehr neu da sind und so weiter, also gerade wenn es halt irgendwelche Stewardessen sind, die halt dann vielleicht wieder anderes Wissen haben oder manche Sachen noch nicht wissen und wo man dann einfach, wo die Piloten dann ankommen und die Stewardess fragen und so weiter, wo denn die Schlüssel fürs Flugzeug sind, weil normalerweise doch die Crew von vorher, dass der Stewardess gibt, damit die nächste Besatzung dann und ja, wenn die den Joke noch nicht kennen, dann denken die halt erstmal, oh Gott, ich müsste ja irgendwelche Schlüssel haben fürs Flugzeug, also so im Sinne eines Autos, was dann losfährt. So funktionieren Flugzeuge aber normalerweise nicht. Man kann die quasi eigentlich direkt stehlen, weil sie, also wenn man weiß, wie man sie startet, sie einigermaßen aufgetankt sind und ja, so ein paar Gegebenheiten da sind, dann lassen sie sich klauen. Das passiert allerdings selten, aber es ist schon passiert, dass wirklich Leute auch solche Flugzeuge geklaut haben. Auch darum geht's in einer von diesen vielen Folgen, die einigermaßen aktuell sind mal. Worum es aber vor allem geht und weswegen ich das so gerne angucke und was es mit Krimis gemeinsam hat, ist, dass da sehr viel psychologische Aspekte normalerweise eine Rolle spielen, die eben sehr viel filigraner aufbereitet werden als bei ja vielen anderen Fällen, wo die gleichen psychologischen Aspekte eigentlich eine große Rolle spielen, ja, aber sich keiner so groß Gedanken drüber macht oder halt ja, das schnell irgendwie unter den Teppich gekehrt wird oder sowas, also sagt, ach, was da wieder alles schiefgelaufen ist. Naja, das liegt bestimmt an was anderem oder sonst was. Gar nicht daran, zum Beispiel, dass halt die zwei Personen miteinander nicht klarkamen aus bestimmten Gründen oder sowas. Das hat irgendwelche andere Sachen. Der eine hat da irgendwie versagt oder sonst was. Und ja, aber im Bereich von eben solchen Katastrophen wird sowas sehr akribisch untersucht. Da auch im Sinne von, was muss beim Training vorher oder auch in dem ganzen Verhaltenskodex von der Firma oder in der Kultur, wie sie gelebt wird, was muss da anders gemacht werden, um solche Katastrophen in Zukunft zu verhindern? Das sind wirklich sehr, sehr akribische Untersuchungen. Also ich meine, ja, so ein bisschen was bleibt manchmal vielleicht dann schon auf der Strecke aufgrund von, ich sag mal, politischen Aspekten oder taktischen Aspekten, aber es wird sehr viel besser aufbereitet als jetzt, ich sag mal, in der normalen Firma oder Behörde oder sonst was, wo auch diese gleichen psychologischen Prozesse eigentlich stattfinden. Also ein Beispiel ist davon halt, ja, wie wird mit Hierarchien umgegangen? Es gibt da normalerweise zwei Personen vorne im Cockpit. Es gibt jemand, der quasi das Sagen hat und es gibt jemand Zweiten daneben. Wer von beiden das Flugzeug fliegt, ist nicht zwingend vorgegeben. Das kann mal der eine oder andere machen. Es gibt da gewisse Regeln, dass man sagt, besonders komplizierte Sachen macht dann der oder der. Das kann man aber abwechseln. Aber trotzdem ist eigentlich die Befugnis quasi für irgendwelche Entscheidungen klar. Und wenn da jetzt ein sehr großes Hierarchiegefälle ist, dann kann das Probleme machen, weil dann vielleicht der erste Offizier, der eigentlich den Captain, also den ranghöheren Captain, kontrollieren sollte, das vielleicht da nicht tut, weil er zu ehrfürchtig quasi gegenüber der Autoritätsperson ist. Wenn die Hierarchie aber zu flach ist, kann genau das Umgekehrte auch passieren, dass der Captain quasi sich vielleicht gewisse Entscheidungen gar nicht zu machen traut, weil er schon regelrecht ehrfürchtig wird gegenüber dem ersten Offizier, der vielleicht viel mehr Flugerfahrung hat oder andere Dinge oder halt besser erscheint. Und es gibt dann eine schöne Aufstellung auch, gerade bei dem Mentor-Pilot-Kanal, auf die er wieder zurückkommt, dass er sagt, es gibt halt bestimmte Verhaltensmuster quasi, die als kritisch, als problematisch angesehen werden. Ähnliche Sachen gibt es zum Beispiel auch bei militärischen Eliteeinheiten, die ja auch gewisse Verhaltensweisen eigentlich nicht tolerieren oder denen sehr skeptisch gegenüberstehen. Und ja, so dieses typische, ich sag mal, toxische Maskulinität bei Mentor Pilot, ist das dann halt Macho-Verhalten oder sowas, ist was, was halt als grundsätzlich kritisch anzusehen ist bei solchen Sachen. Und das wird aber sehr genau herausgearbeitet. Das heißt, woanders wird sowas oft toleriert oder so hingenommen und sagen können, ja, aber der Erfolg gibt ihm recht oder sowas. Und ja, im Fliegerbereich nennt man sowas dann eher ein Hasardeur irgendwie, der halt dann Risiken eingeht oder Probleme verursacht oder auch versucht halt heroisch zu zeigen, wie er eine Landung hinkriegt und die halt so komplett versaut, dass es halt Tote gibt. Und das will man halt im Vorfeld schon vermeiden eigentlich, weil oft solche Aspekte halt eigentlich ja ein systematisches Problem halt darstellen. was man da aufarbeiten muss. Es sind aber auch andere Sachen dabei, dass man sagt, wie ist das mit Übermüdung? Also oft spielt das eine Rolle, dass Leute einfach erschöpft sind, also nicht so leistungsfähig sind, weil man ihnen halt so viel abverlangt. Also wo einfach die ja, ein System innerhalb der Firma nicht so funktioniert, dass es wirklich den Menschen gerecht wird. Aber auch da gibt es immer wieder Verbesserungen. Und auch das ist über die Jahrzehnte besser geworden. Also viele von den Fällen, die dann aufgearbeitet werden, wo man noch die Probleme gut sehen kann, die sind halt dann Jahrzehnte alt. Und wo man sagen muss, inzwischen ist das anders, normalerweise. Es gibt vielleicht wieder Fluglinien oder auch Länder, in denen es nicht ganz so gut gehandhabt wird. Und bei anderen ist es besser. Auch das sieht man bei sowas. Ja, das habe ich im normalen Betrieb ja auch. Also ich meine, da kommen Leute vielleicht auch übermüdet rein nach dem Motto, ja, ich kann nicht schon wieder krank sein, nur weil ich irgendwie müde und schlapp bin oder irgendwie gestern zu lang gearbeitet habe. Ja, wir haben ja zum Teil Arbeitsschutz und so weiter, aber das hat alles irgendwo seine Grenzen und es kann halt mal sein, dass jemand dann auch heroisch versucht, seine Pflicht zu machen, obwohl er eigentlich gar nicht so richtig fit ist und dann ein negatives Arbeitsergebnis quasi. Also er erreicht keinen Fortschritt in seinem Projekt während dem Tag, sondern er macht eigentlich mehr kaputt oder macht mehr Probleme für die Folgetage, als er irgendwie einen Fortschritt erreicht. Das heißt, es wäre besser gewesen, er hätte heute gar nichts getan. Das gibt's bei komplizierten Sachen durchaus. Wo man eigentlich sagt, das will man ja nicht, das will man verhindern. Wie geht man damit um? Wie geht man so damit um, dass die Leute das auch konstruktiv tun können oder auch selber da mitdenken dürfen? Also ein großes Problem ist ja, wenn ein Angestellter jetzt, sag ich mal, Probleme hat. Also ein Pilot hat, ich sag mal, mentale Probleme im weiteren Sinne. Ja, dann ist es eigentlich wünschenswert, dass man das mitbekommt. Weil man möchte so einen, ich sag mal, mental instabilen Piloten ja vielleicht nicht in einer wichtigen Position haben. Also es gab ja einmal einen Fall, wo, glaube ich, es war bei Germanwings, ein Pilot die Gelegenheit genutzt hat, wo er allein im Cockpit war, sich dort eingeschlossen hat und das Flugzeug zum Absturz gebracht hat. Mutmaßlich nach allem, was man herausgefunden hat, aus gewissen suizidalen Tendenzen, die man nicht rechtzeitig erkannt hat. Nun ist natürlich das eine, dass man sagt, naja, das Allgemeininteresse ist, dass du im Prinzip nur perfekt gesunde, stabile, robuste Leute dort hast, die Höchstleistung bringen und so weiter. Und sagen können, ja, das wäre ganz schön, ist aber komplett realitätsfremd. Also wenn ihr Sully gesehen habt, den Film, der im Prinzip ja auch diesen diese Landung im Hudson River nach doppeltem Triebwerksausfall nach dem Start. Wenn ihr das gesehen habt, das ist ja schön filmisch aufbereitet worden auch. Also diese Suche nach den Ursachen und auch der Frage, waren die Piloten schuld? Haben sie richtig gehandelt? Haben sie vielleicht falsch gehandelt, indem sie im Fluss gelandet sind statt auf einem Flughafen? Wäre der erreichbar gewesen oder wie ist das? Und im Film kommt es schön raus. Also ist ja der Realität doch einigermaßen stark nachempfunden. Dass er sagt, naja, aber es geht ihnen doch hier gerade um den menschlichen Faktor irgendwie. Also, dass sie versuchen darzulegen quasi, dass ein menschlicher Faktor da ist, durch den wir was falsch gemacht haben. Aber dann machen sie doch auch den Test menschlich. Also, jemand reagiert halt als Mensch nicht so hoch perfekt, wie man sich das in der reinen Theorie ausdenken könnte. Und das geht in Einzelfällen mal, aber das kann man nicht zu 100% der Zeit und 100% der Fälle und Situationen und gerade bei neuen Situationen kann man das nicht erwarten. Das wäre eine unrealistische Erwartung anzunehmen. Ich habe immer 100%ig perfekte Leute, weil dann müsste ich sie quasi durch 100%ig perfekte Maschinen ersetzen, die ich aber auch noch nicht habe. Also selbst KI ist ja noch nie absehbar, dass die irgendwie 100%ig perfekt funktioniert. Ich habe nicht diese 100%ige Perfektion. Ich muss damit umgehen, dass ich auch Menschen habe, die ja auch mentale Probleme haben können. So, jetzt muss ich aber ausschließen, dass dadurch eine Gefahr entsteht. Jetzt zu sagen, ich teste immer akribischer, ist der eine Weg. Das macht natürlich einen großen Druck, Unsicherheit und so weiter. Schöner wäre es eigentlich, wenn die Kollegen oder auch die betroffene Person selber von sich aus auch mitdenken und sagen, nee, wenn ich da merke, dass da vielleicht Probleme sind, dann melde ich mich von mir aus. Nun, warum sollte jemand das tun oder nicht tun? Und das Entscheidende ist ja, welche Auswirkungen hat das für ihn oder hat das dann für den Kollegen? Gleiches Problem haben wir zum Beispiel auch im Bereich Polizei. Also, ja, man will gerne Polizisten haben, die immer 100%ig perfekt und korrekt arbeiten, die weder zu viel noch zu wenig tun, die sich immer perfekt an alle Gesetze halten. Sie sind ja auch von der Theorie her daran gekoppelt und erstmal gilt ja auch die Unschuldsvermutung und ein guter, ich sag mal, Vorgesetzter, auch auf höchster Ministerstelle und so weiter, versucht natürlich immer klar darzulegen, dass natürlich ein sehr hohes Vertrauen in die Beamten und so weiter und da kein Generalverdacht irgendwie sein darf, indem man da vielleicht annimmt, dass da Einzelne vielleicht was falsch machen. Da muss man dann genau hingucken, dass man sagt, naja, ein Generalverdacht heißt ja quasi, dass ich sage, naja, die sind alle scheiße. Entschuldigung, wenn ich das so flapsig formuliere. Das wäre das, ja, sage ich nicht. Sondern man muss differenzieren an der Stelle, das ist das Wichtige. Das heißt, es gibt Einzelne, auch bei der Polizei, wie ich das in jeder Gruppe habe, die vielleicht selber Probleme haben und deswegen halt nicht so optimal handeln und agieren. Die vielleicht auch nicht ganz die Fähigkeiten haben, aber die Probleme machen können, die Schäden verursachen können, die Risiken mit in sich schon mitbringen quasi. Das habe ich immer, überall. Human Resources in der Firma versucht normalerweise sowas rauszufinden. Ja, wir versuchen zu checken quasi, ist da irgendjemand, der potenziell der Firma ein Problem machen könnte. Und das wollen sie dann nicht und das sortieren sie dann aus. Ja, das ist so die Idee davon. Aber dadurch, dass den Menschen selber dadurch ja ein Nachteil entsteht, können sie nicht mit einer Kooperation rechnen. Also keiner liefert sich ja selber sinnlos ans Messer, wenn er danach dann seine Karriere beendet, finanziell vielleicht vor dem Ruin steht, gesellschaftlich oder in der Familie oder sonst was nicht mehr angesehen ist oder whatever. Das hat so horrende Nachteile und deswegen will man das vielleicht auch keinem Kollegen zumuten, indem man sagt, ich habe den Verdacht, der hat vielleicht irgendwie Probleme, der könnte vielleicht mal austicken, der hat ein Aggressionsproblem, der ist zu impulsiv. Also ein Polizist, der zu impulsiv ist und ein Aggressionsproblem hat oder der depressiv ist oder sonst was, das will ich ja nicht. Oder einen extremistischen Polizisten oder sowas, würde ich ja auch nicht wollen. Jetzt habe ich vielleicht so das Gefühl, es könnte vielleicht in dem Fall so sein oder der könnte vielleicht sich mal falsch verhalten haben. Ja, aber wenn ich das jetzt sage, dann stehen dem ja gleich gravierende Nachteile und so weiter und dann mache ich das vielleicht lieber nicht, weil ich mich ja auch darauf verlasse, dass der mich nicht gleich quasi wegen allem Möglichen verdächtigt, weil wir uns sonst da gegenseitig Probleme machen und dann steht halt das, was man so einen Chorgeist nennt. Und dann werden halt auch Sachen mal vertuscht, auch über ein Maß hinaus, wo es vielleicht halt hochkritisch und problematisch ist und dann ja, dann geht's halt nicht mehr drum, dass man sagt irgendwie Generalverdacht oder sowas, wo man sagen kann, nein, es ist einfach, ich bin nicht mehr in der Lage, Einzelfälle aufzuklären und bin auch nicht mehr in der Lage, die Einzelfälle vielleicht irgendwie auszusortieren oder damit umzugehen oder sowas und mach's damit aber zum Problem für alle. Also genau das Umgekehrte passiert eigentlich. Ich habe keinen, indem ich so alle beschütze quasi pauschal, indem ich sage, ich will keinen Generalverdacht, deswegen beschütze ich pauschal alle. Beschütze ich auch die, die wirklich ein Problem sind oder was falsch machen. Und die wirken sich dann aber auf alle aus, weil sie eben halt in dieser Masse bewusst verschwinden, die sie deckt. Ja, das ist das, was man immer, oder was die Polizei ja auch bei Demonstrationen irgendwie den Demonstranten vorwirft und sagt, da sind Einzelne, die gewaltbereit sind und die werden aber von der Masse vielleicht oder einer Gruppe gedeckt quasi, dann sind die ja alle schuld. Und so gilt es dann ja auch für die Polizei wiederum eigentlich, sagen kann, wenn die sich gegenseitig decken oder auch der Minister sich vorne hinstellt und sagt, die sind alle gut, aber das halt definitiv nicht der Fall ist, sondern es halt vielleicht, können ja bei, sag ich mal, 5000 Polizisten ist vielleicht einer dabei. Vielleicht, ja, keine Ahnung, kann auch weniger sein, kann mehr sein. Dann habe ich einfach das Problem, dass ich sage, wenn ich den aber mitdecke und quasi sage, das will ich nicht, dass das aufgeklärt wird, dass da ein Verdacht oder sonst was, das will ich nicht, dann wirkt sich das auf alle negativ aus. Das heißt, im Endeffekt macht man dadurch halt es allen Polizisten schwerer, die halt ein Imageproblem haben, die dann vielleicht halt mit Argwohn angeschaut werden und dergleichen, was dann halt zu einer Verschärfung von der Situation führt. Und genauso habe ich das jetzt bei den Piloten natürlich auch, wo man sagt, ich will jetzt nicht den Kollegen ans Messer liefern, nur weil ich so das Gefühl habe, dass vielleicht, weil dann ist seine Karriere zu Ende und dann hat er ein Problem und ich verlasse mich auch darauf, dass der das auch nicht macht, weil ich das genauso nicht erleiden will und da müssen wir uns halt gegenseitig decken. So, und dann kommen solche kritischen Sachen nicht raus. Wie kann ich das jetzt machen, dass ich trotzdem das rauskriege? Nun, Der eine Ansatz ist ja zu sagen, ich will die Leute aussortieren. Also so wie es eine Schule auch mal, die sagen, ich will die schlechten Leute einfach aussortieren. Will ich raushaben, ja? Leistungsgedanke, ich will nur die Guten hier, die sollen durchkommen. Die kommen da Einsern und Zweiern durch und alle die Schlechten, die kegel ich mit Fünfern und Sechsern raus. Die werden ausgefiltert. So kann ich ein Leistungsniveau sicherstellen. Problem dabei ist, man arbeitet halt im Prinzip gegen die Menschen. Was richtig wäre, wäre der Ansatz zu sagen, nein, wenn Leute da sind, die Probleme haben und die das auch selber mit angeben, also jemand, der vielleicht durch familiäre Probleme daheim, aufgrund einer Trennung, eines Todesfalls, aufgrund von anderen Sachen oder sonst was vielleicht depressiv ist oder wird, was prinzipiell jedem passieren kann. Also da ist, es gibt keinen Indikator quasi, aus dem jemand ableiten kann, dass er auf jeden Fall davor gefeit ist. Und das ist was, was ja relativ häufig passiert. Also es trifft vergleichsweise viele Menschen. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen, schreibt sie mir gerne in die Kommentare rein, wenn ihr was habt. Ich behaupte einfach mal, damit muss jeder rechnen, dass das so passiert. Und wenn ich dann sage, naja, pass mal auf, dir passiert nichts Schlimmes. Also es sind keine negativen Konsequenzen für dich zu erwarten, sondern im Gegenteil, du bekommst in dieser problematischen Situation, die du hast, Hilfe. Ohne, dass du deine Karriere gleich irgendwie riskierst. Ohne, dass du dir schwerwiegende Konsequenzen für dein Leben und Nachteile und so weiter einführst. Ohne, dass du das Gefühl hast, du bist in einer hoffnungslosen Situation und dir da sowieso nichts mehr gewinnen und nur noch verlieren kannst, weswegen du vielleicht suizidal wirst oder sonst was. Sondern ich zeige dir genau den anderen Weg oder reiche dir da die Hand oder sowas. Dann bekomme ich auf einmal eine Kooperation quasi, wo man sagt, naja, auch die Kollegen sind vielleicht bereit dann zu sagen, du, ich bin mir nicht ganz sicher, der macht mir irgendwie keinen guten Eindruck und so weiter. Ich habe da so das Gefühl, vielleicht sollte man da mit dem mal genauer reden und weil sie einfach davon ausgehen können, dass sie ihm damit eher was Gutes als was Schlechtes tun. Gleicher Ansatz. So, um diese Brücke zu schlagen, müsste es bei der Polizei geben, wo man sagen kann, habe ich da jemanden, der da wirklich vielleicht halt radikale Tendenzen hat oder sehr gewaltbereit ist oder dergleichen? Ist der Mechanismus, den quasi ausfindig zu machen, nicht da, um dem dann als Individuum zu schaden, sondern eher, um ihm als Individuum zu helfen, um zu sagen, so, warum ist das bei dir so? Was an Problemen, an Beleidigungen oder sonst was hast du vielleicht einstecken müssen, die dich dazu gebracht haben? Was an unaufgearbeiteten Konflikten hast du in dir? Was an sonstigen Sachen? Wo kann man dir helfen? Wo kann man dir entgegenkommen? Wo kann man es für dich auch entschärfen? Weil natürlich ist es für keinen schön, wenn er dann vielleicht wirklich in Problemsituationen kommt, wo ihn vielleicht dann auch keiner mehr decken kann. Ja, es gibt auch ja die Fälle, auch wenn es schwierig ist, solche Sachen dann zu beweisen, es gibt immer wieder auch Fälle, wo sowas halt dann akribisch irgendwie dokumentiert ist und in dem Moment dann, ja, Leute tatsächlich ihre Karriere los sind oder vielleicht sogar im Gefängnis landen deswegen. Sagt, das will ich ja eigentlich von vorab verhindern. Also nicht nur, also quasi, es geht ja gar nicht drum, da Exempel zu statuieren, sondern es geht eigentlich darum, die Gefahr abzuwenden. So wie es auch beim Flugzeug ja darum geht, die Gefahr abzuwenden und das sicherer zu machen. Ja, dazu brauche ich halt einfach konkrete Hilfsangebote und konkrete positiv besetzte Dinge. Und das ist eben das, was man halt als Unternehmenskultur halt bei sowas ansieht, was da auch immer angesprochen wird in diesen Folgen. Deswegen finde ich es durchaus so spannend irgendwie, dass man sagt, wie ist die Unternehmenskultur dort? Also was für Probleme, Nachteile, Vorteile hatte die? Was hatte die einzelne Situation? Sind die Leute unter besonderen Druck gewesen, dass sie jetzt endlich unbedingt losfliegen müssen, weil sie sonst irgendwie Ärger kriegen oder sonst was und haben das deswegen mit einem halb kaputten Flugzeug auch gemacht oder so? Man sagt, das wäre vermeidbar gewesen. Aber ja, genauso ist ein anderer schöner Aspekt irgendwie Crew Resource Management, nennt sich das Ganze, wo man sagt, naja, diese Crew, die dort oben ist, die stellt halt Ressourcen dar. Also das ist sind die Ressourcen, die dort eben halt in dem Moment im Notfall vorhanden sind. Und die sollten optimal eingesetzt werden. Es macht keinen Sinn, wenn quasi einer versucht, die gesamte Arbeit und alle Entscheidungen zu treffen und alles zu tun. Andere, also der Zweite, der im Cockpit sitzt, beziehungsweise auch die Kabinenbesatzung oder sowas irgendwie, die bekommt keine Infos, die kann nicht mithelfen, die weiß nicht, was los ist und so weiter und die hat im Prinzip freie Kapazitäten, aber ja, ist nicht in der Lage, da die irgendwie beizusteuern. Das wäre dann schlechtes Crew Resource Management. gutes Crew-Resource-Management wiederum ist halt, wenn alle sich gegenseitig so einbinden und optimal zusammenarbeiten, dass sie ihre Ressourcen halt kooperativ möglichst optimal und hochgradig quasi auch nutzen. Und auch das ist immer wieder ein Thema bei solchen Sachen, das angesprochen wird. Ich denke, es macht Sinn, vielleicht in Zukunft mal den ein oder anderen Fall da rauszuziehen, das mal ein bisschen genauer zu besprechen. Aber ich wollte euch heute mal so ein bisschen Einstieg geben, wo eigentlich wirklich die spannenden Sachen sind und wieso sowas auch sehr stark mit Psychologie zu tun hat. Und ja klar, bei Krimis ist das natürlich auch ein Stück weit so. Aber dadurch, dass das halt sehr oft halt irgendwelche konstruierten Fälle sind, ist es mir vielleicht auch manchmal etwas zu überspitzt oder zu deutlich und zu klischeehaft oder sowas überzeichnet. Und natürlich gibt's da immer im Team, also von diesen Ermittlern, immer irgendwelche psychologischen Aspekte, die da eine Rolle spielen und wo die Charaktere irgendwie so gegeneinander oder was da so passiert oder so. Es ist aber halt auch oft hochkonstruiert, damit es halt irgendwie interessanter wird, wo ich mir aber oft denke, naja, so für mich wird es damit nicht unbedingt interessanter. Also das ist halt so weit erdrückt quasi dem menschlichen Leben. Das ist halt, ja, lustig, amüsant, Comedy, aber ja, naja. Und ja, was die Morde angeht oder die Verbrechen, die da sonst stattfinden, sind das halt auch oft so Extremgeschichten oder sowas dann, wo man sagt, auch das ist konstruiert, weil ich meine, tatsächlich, ja, es mag wohlfeil geplante Morde geben oder sowas oder vielleicht auch Auftragsmorde oder sonst was. Das gibt's, glaube ich, insbesondere mal in dem ganzen politischen Bereich vielleicht nochmal stärker oder sowas, wo wirklich so ein Kalkül eine Rolle spielt und so weiter. Aber ein Großteil der Morde oder Gewaltverbrechen, die wir so haben, passiert so aus dem Affekt heraus. Oder der spielt zumindest da auch eine ganz starke Rolle nochmal mit. Was man sagt, es war jetzt nicht zwingend vorher so geplant, aber es hat sich dann so entwickelt. Ja. Und diese Sachen, die sind oft nicht so stark da vertreten in die ganzen Krimis. Dass man sagt, es geht immer darum, wer hatte denn ein Motiv oder sowas. Was du viel öfters hast in der Praxis, ist, dass du sagen kannst, da sind halt Situationen eskaliert. Also ja, also selbst so Sachen, wo du sagst, jemand mit dem Auto überfährt irgendwie Menschen oder sowas, das mag in manchen Fällen tatsächlich geplant sein, wenn man sich allerdings mal die Menge der Fälle anguckt, in denen Menschen mit Autos überfahren werden, also auch nicht nur aufgrund dessen, dass quasi jemand die Kontrolle verloren hat, dann sind das oft andere Aspekte oder sowas. Also wir hatten neulich wieder eine Situation quasi, die in den Medien auch war, wo Jugendliche untereinander in Streit geraten sind quasi und die einen halt schon mit dem Auto unterwegs haben und dann die andere mit dem Roller verfolgt haben und gehetzt haben. Aus einer spontanen Streitsituation heraus und das halt irgendwie, ja, in dem Moment wohl angemessen fanden. Nur ist der mit dem Roller effektiv überfahren worden und getötet worden dadurch. Und das sind Situationen aber, die sich eher im Bereich von Impulssteuerung und so weiter dann auswirken. Das heißt, ja, das ist ein Bereich, der tatsächlich auch mit sowas wie ADHS dann zu tun hat. Sagen kannst, jemand mit ADHS tut sich mit Impulssteuerung schwieriger. Der wollte das wahrscheinlich nicht. Ja, aber im Endeffekt ist es dann passiert und er hat es nicht so überrissen oder ist ein zu großes Risiko eingegangen oder dergleichen. Ja, es können auch andere Sachen dahinter stecken. Das habe ich aber tatsächlich wieder wenig bei Krimis und dadurch werden, also die Krimis arbeiten diese sehr realen Problemfälle aus meiner Sicht viel zu wenig auf. Dadurch sind sie für mich wahrscheinlich auch intuitiv gar nicht so spannend. Und irgendwelche realen Sachen wie bei Flugzeugen oder dergleichen, die arbeiten das vielleicht wieder mehr auf. Ja, aber auch das ist natürlich ein Stück weit immer nur eine bestimmte Bubble oder sowas, die ich da angucke. Aber es gibt eben halt gut aufbereitete Berichte zu sowas normalerweise, aus denen man halt dann sowas ableiten kann. Und das habe ich halt nicht in vielen anderen Fällen, in denen es genauso schön wäre. Falls sich aber irgendwas einfällt, was dem irgendwie nahe kommt, wo man sagen kann, da wären auch irgendwelche psychologischen Aspekte, irgendwelche besonderen Situationen, Extremsituationen, Problematiken oder problematische Konstellationen sehr akribisch aufbereitet und stehen auch allgemein zur Verfügung als Bericht, ja, oder sind sogar als Serie irgendwo aufbereitet oder sowas, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder ja, mir auch direkt. Das würde mich durchaus interessieren, was euch da noch so an Sachen einfällt, weil sowas ist ja immer spannend. Und ich glaube, eine Sache, ich hatte es schon mal erwähnt, es gibt dann auch so Bücher zum Teil. Also habe ich das schon mal gezeigt oder war das eine Aufnahme, die ich dann wieder verworfen hatte? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt ja das schöne Buch Yachtunfälle und wie man sie vermeiden kann. Ja, ähnliches Konzept wie bei Flugzeugkatastrophen oder anderen Sachen. Ja, es gibt auch andere Katastrophen, die ich gerne angucke. Ich sag, wieso guckst du gerne Katastrophen an? Katastrophisieren, alles immer eine Katastrophe. Ja, es kann sein, dass das tatsächlich aus so Sachen wie Katastrophendenken, aus verschiedenen Konstellationen eine Rolle spielt. Ich habe aber auch festgestellt, dass ich gar nicht unbedingt quasi immer nur annehme, dass alles schief geht, sondern ich das einfach als einen wichtigen Teil sehe, dass es eben halt in Einzelfällen schief gehen kann. Mir aber bewusst bin, dass es halt in den allerwenigsten Fällen das wirklich tut. Ich es aber trotzdem sehr, sehr spannend finde halt. Und da ein hohes Potenzial drin sehe, also ein hohes Gewinnpotenzial für mich oder auch für andere drin sehe, wenn ich sage, ich beschäftige mich mit solchen Sachen und kann dann proaktiv mit sowas auch deutlich besser umgehen. Also da sehe ich quasi ein proaktives, positives Potenzial, sich mit sowas zu beschäftigen. Gar nicht zwingend so ein negatives oder depressives oder sonst was. Aber halt auch dieses Spannende, dass man wirklich sagt, was sind wirklich Konstellationen, die da passieren oder sowas. Und das ist bei Yachtunfällen halt auch so, dass da schön aufbereitet ist quasi, was es alles für Fälle gab. Und das halt so ein typischer Fall ist halt, Sicherheitsvorkehrungen, das ist immer nur für die Schwachen und für die anderen. Also die Schwimmweste tragen zum Beispiel. Ja, das ist für die, also ein Segelboot, 6 Leute, also vielleicht schon ein bisschen was Größeres oder sowas. Und alle kriegen irgendwie eine Schwimmweste an, aber der Skipper, also der Erfahrene und so weiter, der coole Macho-Typ und so weiter, der braucht doch keine Schwimmweste, der kennt sich doch aus, der geht doch nicht so einfach über Bord und also ihm kann doch schwimmen und so weiter. Und naja, dann passiert's. Wer geht über Bord? Der Skipper ist der Einzige, der aber wirklich gut in der Lage ist, dieses Boot zu steuern und zu führen. Die restliche Crew versucht im Prinzip halt irgendwie ein Manöver zu fahren, um ihn rauszuziehen, dauert. Und der Titel dieser Geschichte ist dann, Skipper trinkt im Hafenbecken irgendwie. Also nicht mal auf hoher See oder sonst was, sondern so ein ganz banaler Unfall, ein ganz banaler Unfall eigentlich, aus einer eigentlich nicht als gefährlich einzustufenden Situation heraus. Und genau da passieren manchmal die schlimmsten Sachen, weil es halt so großartig von allen unterschätzt wird. Und man sagt, ja, man braucht ja nicht für alles da irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen. Ja, aber man muss auch nicht unnötig dumm sein. An irgendeiner Stelle. Auch der Skipper darf eine Rettungsweste tragen. Auch der Skipper darf mit gutem Vorbild vorangehen und sagen, guck mal, ich sehe vielleicht hässlich drin aus. Also finde ich noch nicht mal, aber ich sehe vielleicht hässlich drin aus, aber nein, ich trage sie trotzdem, weil wir tragen die hier einfach so. Ja? Das setzt gewissen moralischen Standard. Das ist psychologisch auch ziemlich wichtig, dass man sagt, wir in unserer Gruppe, wir in unserer Familie, wir machen das so. Und als Beweis davon mache ich es natürlich auch so. Wir wollen das so machen. Wir machen das auf diese Weise. Uns sind folgende Dinge wichtig irgendwie. Und dabei funktioniert es nicht und ist ein völliges Unding, wenn dann genau derjenige, der solche Sachen vielleicht auch durchsetzen soll oder in der Hierarchie höher steht, es dann nicht macht. Genau derjenige ist aber auch derjenige, der am längsten im Wasser liegt, weil ihn keiner sonst schnell rausziehen kann. Wäre der Skipper noch an Bord gewesen? Hätte der jeden anderen wesentlich schneller rausziehen können, weil er dieses Boot schneller manövrieren kann. Ja, der Skipper bleibt halt im Wasser liegen. Und so gibt es alle möglichen interessanten Fälle. Und es ist wirklich spannend, falls euch noch weitere Sachen einfallen, die da relevant sind oder interessant sind. Sagt es gerne. Ich komme vielleicht auch ab und zu mal entweder auf einzelne Fälle zurück oder auch auf sonstige Themen. Und schreibt auch gerne dazu, ob euch sowas grundsätzlich auch fasziniert oder interessiert oder ob ihr das als ein Thema anseht, wo ihr sagt, nee, das triggert zu viele Menschen und zu viele Sachen. Das will ich jetzt lieber gar nicht irgendwie wissen oder haben oder das passt hier in diesen Kanal für euch irgendwie gar nicht rein. Schreibt mir das gerne. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich versuche das durchaus umzusetzen, was ihr so an Wünschen habt oder auch an Ideen und Vorschlägen habt. Das war insofern wieder mal eine mittellange Folge. Naja. weitere aufbereitete Specials und sonstige Sachen versuche ich wirklich für 2026 dann zu machen. Ich bin da noch nicht so richtig weit. Insofern, wir schauen einfach mal, wo wir da so hinkommen. Einfallen tun mir genügend Sachen. Da braucht ihr noch keine Sorge zu haben bisher. Wir hören uns, wir sehen uns vielleicht auch bei einer der nächsten Episoden. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Evil Mantis!